Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Werbung direkt ins Gehirn. Heute geht's um Neuromarketing. Was das ist, darüber spreche ich mit Björn Lockstein, dem Gründer der Agentur Implizit. Seine Arbeit, also Neuromarketing, ist uns allen ziemlich sicher schon beim Einkaufen begegnet. Das Ding ist nur, bemerkt haben wir es wahrscheinlich nicht und genau dafür wird er bezahlt. Es geht ums Gehirn, um Nervenbahnen, um Psychologie beim Einkaufen und darum, wie Hersteller und Händler uns heimlich so ein bisschen austricksen wollen. Darüber sprechen wir jetzt. Los geht's. Hallo Herr Lockstein.
Hallöchen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind und die Zeit gefunden haben. Mhm. Wir kennen uns ja schon durch einen Fernsehbeitrag, an dem Sie auch beteiligt waren als Experte. Den verlinken wir in den Shownotes. Ich fand das Thema so spannend, dass ich gedacht habe, mit Ihnen würde ich gerne noch ein bisschen länger reden, als wir Platz haben in so einem Fernsehbeitrag. Deswegen starten wir mal ganz vorne. Ich habe es ja gesagt, Neuromarketing ist Ihr Ding. Neurowissenschaft hört man immer mehr den Ausdruck. Die wenigsten können sich wahrscheinlich bis jetzt was drunter vorstellen. Bitte erklären Sie gleich mal zu Beginn, was Neuromarketing ist und wie Sie genau arbeiten.
Also es gibt unter dem Begriff Neuromarketing eigentlich zwei große Strömungen. Die erste Strömung ist, dass wir mit Hilfe von apparativen Verfahren dem Gehirn beim Denken zugucken, beziehungsweise auch bei der Reaktion auf werbliche Stimulis. Das bedeutet, dass wir den Shopper dann in zum Beispiel einen Magnetresonanztomographen schieben und dann letztendlich kommt dann als Ergebnis, erhalten wir dann diese Gehirnbilder mit den roten Arealen, die dann aktiviert werden, sobald er mit dem Werbemittel in Kontakt getreten ist. Diese Art von Neuromarketing betreiben wir nicht. Wir konzentrieren uns eher auf die andere Definition, und zwar, dass wir diese Erkenntnisse für uns nutzen in unserer täglichen Arbeit. Also wir nutzen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, allerdings auch aus verschiedensten Bereichen, also auch aus Bereichen der Biologie, weil wir davon überzeugt sind, die Menschen oder auch Gestalter müssen wissen, wie ist unser Auge eigentlich aufgebaut? Wie kommen die Informationen dann wirklich durch diesen Sinnesinput, durch unser Auge in unser Gehirn? Wie sind unsere Sinne aufgebaut? Wie sind unsere Sinne im Gehirn orchestriert letztendlich? Und all dieses Wissen ordnen wir unter dem Dach Neuromarketing ein und nutzen das in unserer täglichen Arbeit für unsere Kunden.
Sie haben es gerade angesprochen, konkret die Augen, aber eben auch die anderen Sinne. Letztlich, ich gehe also in den Supermarkt, ich betrete das Geschäft, womöglich sehe viel, ich rieche womöglich was, ich höre eine Menge und so weiter. Ja. Könnten Sie mal ein konkretes Beispiel nennen? Wo kommt Ihre Arbeit jetzt ins Spiel, wenn ich gerade meinen Fuß in den Discounter gesetzt habe beispielsweise?
Da gibt es mehrere Punkte. Also wir versuchen natürlich immer, so viele Sinne, wie es geht, anzusprechen. Da man weiß, dass wenn eine Aktion, eine Promotion mehrere Sinne parallel anspricht, dass dann die Einspeicherung größer ist, die Aktivierung größer ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, neben der visuellen Komponente auf einem Display auch schaffe, über eine bestimmte Haptik des Displays arbeiten zu können. Oder die Königsdisziplin ist natürlich, wenn ich auch mit Geruch arbeiten kann. Wobei, da muss man fairerweise sagen, es wird immer erzählt, Geruch, Geruch, Geruch. Nur da macht uns oftmals der Händler einen Strich durch die Rechnung, weil ganz klar, der will natürlich nicht, dass jeder Anbieter dort den Shopper mit Gerüchen attackiert. Und deswegen sind solche Lösungen, von denen man zwar oft hört, aber die sind wirklich sehr, sehr selten anzutreffen. Als Beispiel kann ich nennen, wir haben zum Beispiel eine Aufgabe gehabt, für eine Bank, die Bank der Zukunft herzustellen. Wir sind jetzt zwar nicht direkt im Fast-Moving-Consumer-Gut in diesem Beispiel, aber da wird es, finde ich, sehr, sehr schön klar, weil die Bank letztendlich über die Fläche verfügt und dort machen kann, was sie will. Das heißt, In dieser Bank konnten wir dann wirklich auch mit Duftautomaten arbeiten. Wir konnten über den Fußboden bestimmen. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn der Konsument oder der Kunde die Bank betritt? Wir konnten ihn durch einen hochflorigen Teppich abbremsen lassen. So dass Geldgeschäfte sind ja immer stressbehaftet. Und Ziel dieser Neugestaltung war es, zu einer, ja, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Und Bank der Zukunft, da denkt man im ersten Moment immer sofort an Bildschirme, an Online-Tools oder. Und genau das Gegenteil haben wir nämlich gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass der Konsument in eine angenehme Ruhe kam. Der wurde sozusagen entschleunigt von Anfang an. Wir haben uns überlegt, wie müssen denn die Geldautomaten gestellt sein, damit er sich geschützt fühlt, damit er das Gefühl hat, ihm guckt keiner über die Schulter. Wir haben natürliche Materialien gewählt. Wir haben sehr viel mit Pflanzen gearbeitet, auch mit den Bildern der Umgebung der Bank gearbeitet, um halt das Vertrauen zu stärken. Das ist so ein Beispiel und das halt auf allen Sinnesebenen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Ich finde interessant, dass Sie gerade gesagt haben, über den hochflorigen Teppich haben Sie oder bringen Sie jetzt die Kunden dazu, auch automatisch und ich nehme jetzt mal an, unbewusst langsamer werden zu lassen. Geht das, ist das fair zu sagen, das ist schon eine Art Trick und würden Sie das gerne auch beispielsweise im Supermarkt oder Discounter machen, damit die Leute noch langsamer da durchgehen?
Ja. Also Trick klingt ja immer so verboten. Und also man muss eins sagen, Neuromarketing kann keine Wünsche implantieren. Wir können letztendlich nur das aktivieren, was da ist. Wir können auch aus einem Biertrinker keinen Weintrinker machen. So funktioniert das nicht. Wir können halt nur, wenn wir eine Zielgruppe haben, die Bier trinkt, dann können wir, wenn wir einen Kunden haben, der Bier verkauft, dann können wir natürlich versuchen, hier unser Produkt letztendlich dem Wettbewerb vorziehen zu lassen. Alles andere funktioniert nicht und das wäre dann auch zu viel versprochen. Hochfloriger Teppich, also grundsätzlich sind solche Dinge, die direkt auf oder die unbewusst auf unsere Sinne einwirken, sind möglich, haben aber auch ihre Limitierung. Wie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen Supermarkt und da würden Sie auf einen hochflorigen Teppich treffen. Ja, der würde Sie abbremsen, aber das würde Stress erzeugen, weil wenn Sie nämlich dann mit dem Einkaufswagen im hochflorigen Teppich stecken bleiben, das ist nervig. Das Zweite ist, und das kennt man vielleicht noch aus, ich bin nun schon ein bisschen älter und aus der Jugend kennt man das, wenn man, damals gab es noch Karstadt und dann ist man auch durch so eine Schranke gegangen und im Winter, und da lag halt so ein hochfluriger Teppich und im Winter wurde der nass und da hat man das Gefühl, da liegen 10 nasse Hunde, weil das roch extrem. Ja. Und das Stichwort Sauberkeit, auch im Einzelhandel, können Sie mit einem hochflorigen Teppich nicht gewährleisten. Das heißt, in diesem Fall würde es nicht funktionieren. Für ein Bekleidungsgeschäft hingegen, da funktioniert das wieder. Und da können Sie dann überlegen, okay, ne, wenn der Kunde das Geschäft betritt, das kennt man auch an sich selber. Man möchte eigentlich effizient einkaufen gehen. Also schnell rein, schnell raus. Und wenn wir ein Geschäft betreten, dann sind so die ersten 5 oder bis die ersten 10 Meter, das ist wie so eine Landebahn. Da kommen wir dann erstmal so langsam zum Stopp und verlangsamen unseren Lauf. Aber auf den ersten 10 Metern rennen wir eigentlich in den Laden rein. Und da gibt's halt andere Möglichkeiten im Einzelhandel. Also der Einzelhandel stellt uns nämlich dann ganz gerne was in den Weg, sodass wir dann automatisch stoppen müssen und nicht gegen das nächste Display oder gegen die nächste Vitrine rennen.
Stellen Sie jetzt dann auch konkret Dinge in den Weg oder haben Sie im Supermarkt und im Discounter andere Methoden aufs Neuromarketing bezogen oder aus dem Neuromarketing kommend, um uns dort eben zum Kauf zu bewegen? Denn Sie haben es ja gesagt, die wenigsten von uns haben richtig Spaß daran, viel Zeit dort zu verbringen. Wir wollen den Einkauf hinter uns bringen. Aber genau dort fängt ja Ihre Arbeit an, uns dort zu halten und uns dazu zu bewegen, womöglich, das Stichwort Bier nehme ich jetzt mal, zu einem Bier zu greifen, das ich eigentlich gar nicht haben wollte. Gleichzeitig war ich aber gar nicht in der Stimmung, mich jetzt hier lange damit zu befassen. Was machen Sie dort dann konkret im Supermarkt oder Discounter?
Was sehr, sehr gut funktioniert, ist halt, dass ich nenne es jetzt mal wirklich ganz platt, in den Weg stellen. Weil wir müssen versuchen, aus dem Regal rauszukommen, weil im Regal herrscht so viel Gleichklang, dass es dann eher zu einem sogenannten Choice Overload kommt oder vielleicht hat man das auch schon mal gehört, dieses Paradox of Choice. Wir haben so eine große Auswahl, Stichwort auch normale, gehen Sie mal in einen normalen Getränkemarkt bei Bier, das Regal ist voll. Und wenn Sie keine spezielle, präferierte Marke haben, dann denken Sie sich, nee, also das erzeugt Stress, ich glaube, ich hole mir lieber eine Cola oder etwas anderes. Das Gleiche gilt für Marmeladen und ne, die Regale sind einfach zu voll. Und deswegen ist es eigentlich das A und O oder der erfolgsversprechendste Faktor ist, aus dem Regal rauszukommen und sich dem Konsumenten im Gang zu präsentieren. Mit zum Beispiel einem separaten Display, welches aufmerksamkeitsstark gestaltet ist und welches dann eventuell auch noch über eine Mechanik verfügt. Ein Rabatt, eine interessante Zugabe, ein interessantes Gewinnspiel, wie auch immer.
Sie haben ja mal als normaler, in Anführungszeichen, Werber angefangen. Da denke ich natürlich direkt an beispielsweise Plakate oder an die Bierwerbung. Bei Flensburger weiß man direkt, das macht Plopp, andere Marken haben ihre andere Werbung. Wie sind Sie denn darauf gekommen zu sagen, das scheint uns und unsere Kunden vor allem nicht so richtig weiterzubringen. Wir könnten mehr verkaufen, wenn wir auf Neuromarketing setzen.
Wir haben implizit im Jahr 2010 gegründet und in den Jahren, ich sage jetzt mal so 2008, da begann das so langsam, dass das Thema auch beschleunigt durch die Möglichkeiten innerhalb der medizinischen Neuroforschung, dass es nämlich dann erst auch die Möglichkeiten gab, dem Gehirn beim Denken zuzugucken durch ein zum Beispiel MRT. Und dadurch wurde das ganze Thema ganz stark nach vorne gebracht. Und immer mehr Menschen haben sich dann damit beschäftigt, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und wir haben, also mein Geschäftspartner und ich, mit dem ich 2010 implizit gegründet habe, wir haben uns halt gefragt, Mensch, ist denn das, wie wir die Jahre vorher gearbeitet haben, ist das noch so zeitgemäß und ist das wirklich der erfolgsversprechendste Weg? Weil damals hat man sehr geschmacklich argumentiert. Damals hat man den Kunden eher mit Ideen begeistert und man hat Begründungen gefunden wie, das ist ungewöhnlich, das hat die Welt noch nie gesehen und. Aber wir haben eigentlich nie sauber aus der Perspektive heraus argumentiert, die unendlich wichtig ist, nämlich das ist die Sicht des Shoppers und wie er tickt. Und da ist in den letzten, ja, sag ich mal, 14, 15, 16 Jahren so viel an Wissen hervorgekommen und dass wir glauben, dass das Thema, wenn wir jetzt ne, vom Neuromarketing sprechen, dass das wirklich ein ganz wichtiger Pfeiler neben dem klassischen Marketing ist. Und auch wenn 14 Jahre lang klingt, es hat überhaupt noch keinen echten Einzug gefunden in den Marketing-Etagen, ja, man könnte fast sagen weltweit.
Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, ich vereinfache das jetzt mal, aber dass die typische Werbung bisher, Plakate und so weiter, uns zu sehr ins Denken bringen, uns auf eine gewisse, wenn auch witzige Art und Weise oder schlaue Art und Weise dahin bringen wollen, zu denken, Mensch, warum eigentlich nicht? Also es ist immer so eine Art Überzeugungsarbeit, die typische Werbung, während ich bei Ihrer Arbeit den Eindruck habe, Sie wollen genau davon weg. Ich soll gar nicht so viel nachdenken. Mhm. Womöglich jetzt auch, wenn ich es richtig verstehe, genährt durch die Forschung, die ja zeigt, da gibt es ja verschiedene Studien, dass viele Entscheidungen getroffen werden von uns und wir bestenfalls noch meinen, wir hätten sie selbst entschieden, ganz bewusst und hätten darüber nachgedacht, aber in Wahrheit stand sie wohl offenbar in uns schon vorher fest. Ist das richtig wiedergegeben?
Ja, es ist so, dass das Thema Vereinfachung meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wo wir uns auch als Kreative oder wo sich auch das Marketing einfach mal zurücknehmen sollte, nicht so wichtig nehmen sollte und berücksichtigen sollte, dass der Shopper, der hat wirklich andere Sachen zu tun, als Werbung zu dekodieren. Und wenn man sich Plakate zum Beispiel anguckt heutzutage, mit wie viel Informationen dort gearbeitet wird, wie verklausuliert dort Informationen feilgeboten werden. Mit Ironie wird da gearbeitet und. Humor ist ja ganz gut und schön, aber Humor lenkt halt häufig auch von der Werbebotschaft ab und letztendlich auch von dem Absender ab. Und ich behaupte mal, ich kann es nicht belegen, aber dass 80-90% der Kommunikation, auf die wir täglich treffen, die wird von uns nicht verstanden, weil sie einfach zu komplex ist für uns, weil sie uns nicht interessiert, weil sie uns nicht packt, weil sie auch nicht konkret auf einen Nutzen einzahlt, den wir ad hoc erkennen würden. Und deswegen wird sehr, sehr viel Geld gerade aus dem Fenster rausgeschmissen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es je nach Werbung sogar so weit geht, dass ich nur noch visuell wahrnehme, da scheint gerade sehr viel Information vor mir zu sein und mich gar nicht mehr damit beschäftige. Also mir geht es teilweise so. Ich stelle den Versuch gar nicht mehr
ganz
an.
Ganz genau.
Ich finde in dem Kontext interessant, das hat Ihr Mitgründer auch auf der Website Ihrer Agentur veröffentlicht als Zitat. Er sagt dort, call shoppers into action before they start thinking. Mhm. Also frei übersetzt, wir müssen die Leute dazu kriegen, am Regal zuzugreifen, bevor sie wissen, was sie tun.
Richtig. Genau darum geht's ja. Also ich sag mal, das Unbewusste, da ist ja die Idee hinter, dass unser Erfahrungswissen in dem Moment aktiviert wird und uns in einer stark komprimierten Art und Weise sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Also ein Gefühl gibt. Und oftmals können wir das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, warum wir gerade so fühlen. Aber letztendlich geht es darum, ob dieses Gefühl uns eher dem Produkt näher kommen lässt oder ob es uns abschreckt. Und darum geht es, dass wir zugreifen, das positive Gefühl für das positive Momentum nutzen und ja, dass die Ratio setzt dann häufig später ein, wenn wir uns fragen, warum haben wir eigentlich das gekauft oder oftmals auch, warum haben wir eigentlich so viel davon gekauft?
Ja, oder warum habe ich das Produkt gekauft, wenn es vielleicht eine Alternative sogar günstiger woanders im Laden gegeben hätte oder ähnliches? Ja. Mhm. Gibt es denn da in Ihrer Erfahrung eigentlich Unterschiede? Also zum Beispiel zwischen Männern und Frauen oder zwischen besonders abgeklärten Menschen und Menschen, die eher vielleicht chaotisch sind oder einfach unter Zeitdruck stehen? Oder funktionieren Ihre Neuromarketing-Maßnahmen mehr oder weniger bei uns allen?
Ja, ich glaube daran, dass diese grundsätzlichen Dinge bei allen gleich funktionieren, dass wir da gleich ticken. Wohingegen wir natürlich unterschiedliche Präferenzen haben, was eine Markenpositionierung angeht. Das ist wiederum was anderes. Aber wenn ich überlege, einen Menschen am POS oder die Aufmerksamkeit des Menschen am POS zu gewinnen, da würde ich...
Also am Point of Sale, genau, im Laden.
Im Laden. Da macht es dann keinen Unterschied, ob ich einen eher rationalen Menschen vor mir habe oder ob ich eine Mutter mit zwei Kindern habe oder. Weil da ticken wir relativ gleich, was das Thema Aufmerksamkeit angeht. Was dann nach der Aufmerksamkeit passiert, ob das Produktangebot für denjenigen dann interessant ist, das ist die zweite Hürde, die es dann zu nehmen gilt. Aber Stichwort Aufmerksamkeit erregen, das können wir bei allen eigentlich gleich gut. Da würde ich keinen großen Unterschied machen. Und ich glaube auch, dass dieses Geklustere an oder auch diese Werbung mit den verschiedenen Zielgruppen, mit den Generationen, mit den Personas und, dass es einfach viel zu diffizil ist und auf einen falschen Weg, der auch das Marketing auf einen falschen Weg führt. Wir sollten stattdessen versuchen, wirklich so viele Menschen, wie es geht, für unser Produkt zu begeistern, um letztendlich ja, die Zugriffswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Weil darum geht es immer. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit des Abverkaufs erhöhen.
Ja, und Sie arbeiten ja sowohl für Hersteller als auch für Händler. Ja. Die Referenzen sieht man ja auch bei Ihnen auf der Website. Inwieweit unterscheiden sich denn die Wünsche an Sie dieser beiden Kundengruppen? Also was wollen die jeweils konkret von Ihnen? Ich könnte mir vorstellen, dass, weiß ich nicht, ein Müsli-Hersteller sagt, du musst was mit unseren Verpackungen machen, womöglich, während dem Händler womöglich die Verpackung egal ist, sondern ihm geht es um die Platzierung oder Ähnliches. Mhm. Gibt es da Unterschiede?
Also klar, der Händler ist natürlich daran interessiert, dass die Verweildauer im Laden, dass die steigt, weil man weiß aus der Vergangenheit und aus Tests auch, dass je länger jemand im Laden ist, desto mehr kauft er auch. Das passiert ganz, ganz automatisch, weil dann steigt die Kontaktwahrscheinlichkeit mit Angeboten, mit neuen Produkten und er kommt dann eher so in einen Shopper-Modus und neigt dann auch mal dazu, sich etwas zu gönnen. So, und auf diesem Weg ist natürlich der Händler interessiert, wie kann ich diesen Weg verlängern, wie kann ich die Wohlfühlatmosphäre noch steigern. Was kann ich hier für Maßnahmen machen, ohne jedoch letztendlich auch Stress zu erzeugen? Weil es nützt nichts, einen Laden einfach mit Displays voll zu knallen, sodass er ja, sich da mühsam nur fortbewegen kann. Das ist halt immer wirklich ein Abwägen. Also es geht um ein Wohlfühlen, aber dann doch um ja, eine Maximierung der Kontakthäufigkeit mit Warengruppen, damit letztendlich im Einkaufskorb ja, genügend landet, sodass der Händler sagt, alles klar, Ziel erreicht. Und ein Hersteller, der ist natürlich immer bedacht, den bestmöglichen Ort für sein Produkt für seine Zweitplatzierung zu finden, den meisten Platz dafür zu bekommen und. Und deswegen, das ist auch natürlich ein permanentes Spannungsfeld, weil letztendlich wollen das alle Hersteller. Wir wollen auf die begrenzte Fläche des Handels und buhlen natürlich darum. Und ja, das sind dann die sogenannten Jahresgespräche zwischen der Industrie und dem Handel, wo es dann hinter geschlossener Tür, wo dann diese Flächen ausgehandelt werden.
Ja, und besonders spannend wird es dann vor allem jetzt aktuell und die zurückliegenden 1, 2, 3 Jahre beim Thema Eigenmarken. Mhm. Also wenn der Handel mitbestimmt darüber, wie das, was im Regal steht, auch am Ende aussieht. Denn es ist ein eigenes Produkt. Davon gibt es ja immer mehr und über dieses Thema haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Da habe ich einen Fernsehbeitrag drüber gemacht. Da ging es um, ja man kann schon fast sagen, Produkt. Kopien. Also da ging es beispielsweise um ein Müsli von Lidl. Das nannte sich Schoko Quick. Das gibt es immer noch. Und das sieht erstaunlich ähnlich dem Nestlé-Müsli Nesquik. Da haben wir ja beide gesehen, da ist die Packung ist gelb, es ist ein Hase drauf, da war nur einmal das rechte Ohr abgeknickt und einmal das linke. Wenn man sich so eine Packung ansieht, merkt man natürlich auf den ersten Blick, das sieht sich ja sehr, sehr ähnlich. Mhm. Auf den zweiten Blick merkt man, ja, okay, aber wenn überhaupt, ist es ja eine schlechte Kopie. Was ist da der Gedanke dahinter, Produkte wirklich so, so ähnlich zu gestalten? Damit kennen Sie sich ja dann wirklich aus. Und ja, quasi sich eine eigene Konkurrenz ins eigene Regal zu stellen.
Für den Handel ist es natürlich dann keine Konkurrenz. Für den Handel ist es natürlich die Möglichkeit, direkten Umsatz zu machen, ohne vom Gewinn etwas abführen zu müssen. Und die Idee, dass man sich an bekannte Cues und Codes, also an bekannte Farben ranhängt, an bekannte Symbole, dass man auch Namen entwickelt, die einem Markenprodukt ähnlich klingen, da ist natürlich der Wunsch da, etwas, ich sag mal, Magie von der Marke abzubekommen und dass der Verbraucher dann unbewusst dieses Qualitätsversprechen, was eigentlich die Marke hat, auch dem Handelsprodukt zubilligt, weil es hat ja schon etwas von Marke. Es ist ja nicht mehr dieses klassische Ja-Produkt oder gut und günstig Produkt, sondern wir reden ja wirklich von Produkten, die schon über Markencodes verfügen, über die Farbe, die Form, ein Charakter, wie Sie gerade ansprachen. Und das sind so die klassischen Markencodes, die dann auch letztendlich ein Markenversprechen in uns aktivieren. Und mit einem Markenversprechen ist auch immer oder häufig ein Qualitätsversprechen verbunden.
Ja, ich habe als Reaktion auf den Beitrag nicht nur einmal gehört, ich paraphrasiere das jetzt mal so, hä, warum funktioniert denn das? Wenn ich mir die beiden Packungen angucke, sehe ich doch ganz klar, das eine ist das Original und das andere nicht, obwohl die sich so ähnlich sehen. Das heißt, ich war häufiger mit Zweifeln konfrontiert, dass das wirklich klappen kann. Und zwar egal, wie viele Beispiele ich dafür gebracht habe. Also im Beitrag sieht man ja auch, dass Aldi und auch Lidl übrigens die Oreo-Kekse fast 1:1 nachmacht in Farbgebung, Form und so weiter. Katjes hat jetzt sein Double gefunden bei Aldi oder auch Iglo-Fischstäbchen. Da kann ich jeden mal einladen, mal beim Netto-Marken-Discount zu gucken, wo Iglo-Fischstäbchen liegen, was daneben liegt und wie ähnlich sich da beide Packungen sehen, nämlich die Eigenmarke und die von Iglo. Das heißt, allein die schiere Zahl ist für mich ein Hinweis darauf, das scheint durchaus zu funktionieren. Und trotzdem reagieren Menschen damit mit, nee, mir passiert das aber nicht. Wie passt das zusammen? Ich sehe schon, Sie grinsen.
Ja, weil das hören wir auch immer. Mir passiert sowas nicht, ich falle nicht drauf rein, das kann mir nicht, eure Tricks wirken bei mir nicht. Das stimmt natürlich so nicht. Also man muss mehrere Sachen jetzt beachten. Erstens sind die Produkte nebeneinander im Handel angeordnet. Das heißt, kommt es tatsächlich zu einem direkten Vergleich? Wenn es zu einem direkten Vergleich kommt und man hat das Gefühl, Mensch, die sehen sich aber ähnlich, dann gibt es da einen ganz, ganz großen Knackpunkt, der bei uns unglaublich gut wirkt. Das ist nämlich der Preis. Und in dem Moment, wenn wir das Gefühl haben, dass dort ein ähnliches Produktversprechen lauert, und das zu einem sensationell günstigen Preis, dann aktiviert das uns immer sofort unbewusst, weil wir Menschen, wir lieben es, einfach ein Schnäppchen zu machen. Im Gegensatz dazu, wir mögen es nämlich gar nicht, von unserem hart erarbeiteten Geld getrennt zu werden. Und das weiß der Handel und deswegen bietet er gerne sowas an. Und die Leute neigen halt auch dazu, und das ist ja auch sozusagen eine Strategie, dass man einfach erstmal probiert, dass man dem günstigen Produkt auch eine Chance gibt, weil es weckt einfach das Interesse und warum sieht es denn so gleich aus, kann es das? Und da ist natürlich dann die Herausforderung, auch für den Markenhersteller, ist denn das Handelsprodukt auch qualitativ wirklich so gut? Und da gibt es ja auch einige Produkte, schaffen das und werden als gleich wahrgenommen, wohingegen dann andere deutlich abfallen und ja, dann wird halt wieder zum Markenprodukt gegriffen. Und was auch beim Marke versus Handel auch ganz interessant ist, ist beim Verbraucher, dass der dann gerne zugreift, wenn er zum Beispiel eingeladen wird oder er bekommt Gäste, dann greift er gerne zum Markenprodukt, weil das hat dann was mit seiner Außendarstellung zu tun, ne? Weil dann bietet er nämlich die echten Oreos an oder er hat Gäste zum Frühstück, dann kommt natürlich das Markenprodukt auf den Tisch und. Wogegen er bei sich selber dann halt ganz gerne mal in die Sparkiste greift und sagt, ach komm, da reicht doch auch das Handelsprodukt, das ist doch gut genug.
Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir repräsentieren möchten, sind wir womöglich deutlich bewusster unterwegs, als wenn es einfach um den Alltag geht und um den Wocheneinkauf.
Genau, ganz genau. Ja.
Herr Lockstein, wir sind damit bei einer Rubrik angelangt, die so heißt.
Tja, und was jetzt?
Herr Lockstein, und was jetzt? Verraten Sie uns doch mal, wie gehen Sie denn einkaufen, um nicht auf Neuromarketing-Ideen hereinzufallen? Also wie behalten Sie einen kühlen Kopf beim Einkaufen? Und vielleicht verraten Sie uns das, wie wir es für uns nutzen können. Außer es ist jetzt zu sehr geschäftsschädigend.
Nein. überhaupt nicht. Aber es ist vielleicht ein bisschen desillusionierend, weil mir geht es wie jedem Menschen. Ich falle auch auf gewisse Dinge rein. Ich falle nicht mehr auf diese klassischen Promotion-Mechaniken rein. Obwohl, jetzt wenn ich es überlege, das stimmt auch nicht. Also, nein, was ich natürlich jeden Tag auch mit meinen Kollegen mache, das sind Store-Checks. Und ich liebe es auch mittlerweile, den Familieneinkauf am Wochenende zu tätigen. Und da merke ich dann schon, ich habe privat auch einige Haustiere. Und wenn ich da ein Schnäppchen machen kann, weil man kann so viel Geld für Tierfutter ausgeben. Da habe ich neulich gemerkt, bin ich voll denen auf den Leim gegangen und habe zweimal ein Couponing eingelöst. Und jetzt stapeln sich bei uns im Keller die Kartons mit Katzenfutter. Also es gibt eigentlich keine echten Tricks, weil uns, also um sich davor zu schützen. Man muss sich ja auch nicht schützen. Es möchte einem ja niemand was Böses. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass man vielleicht eine Packung zu viel hat, die man dann sozusagen unter dem Stichwort Vorratskauf vielleicht verbuchen kann. Und dann hat man halt einfach für die nächsten 2 Wochen etwas und spart sich das dann in der Folgewoche beim Einkauf.
Es ist aber wirklich spannend natürlich zu hören. Ich kann sagen, auch trotz meiner Arbeit passiert es mir immer wieder, dass ich dann ein Sonderangebot im Laden sehe und denke, Mensch, das muss ja günstig sein, obwohl ich mittlerweile selber so oft darüber berichtet habe, egal welcher Laden, egal welches Angebot, du musst den Preis vergleichen, es nützt nichts. Diese einzelne Information nützt dir gar nichts. Und trotzdem kommt dann irgendwie da die Lust. Und dann ist man wieder bei einem Gefühl und nicht beim Nachdenken. Ne?
Absolut.
Und dass Ihnen das auch passiert, finde ich natürlich jetzt
einigermaßen
beruhigend.
Absolut. Also wo ich merke, und da verlangsamt sich der Prozess extrem, ist je höher die Investition. Also wenn ich einen Drucker kaufe oder ein Fotoapparat oder auch für die Agentur, wenn ich da einen neuen Bildschirm kaufe, da bin ich auch in einem extremen Vergleichsmodus und gucke und glaube da niemandem mehr, wenn er mir irgendwie was verspricht mit alter Preis, neuer Preis. Weil da weiß ich ganz genau, alles klar, der alte Preis, Stichwort Ankerpreis, keiner bietet mehr zum alten Preis oder zum Normalpreis an. Aber ich sag mal so, wenn ich im Supermarkt bin, komme ich auch letztendlich in so eine Art Shopper-Modus. Und das möchte ich dann ehrlich gesagt auch, weil letztendlich, ich finde es zum Beispiel schade, wenn man seine Lebensmittel oder auch die Kleidung nur noch online einkauft. Ich bin davon überzeugt, man verpasst einfach was. Weil es kann auch unheimlich Spaß machen, sich ein bisschen berieseln zu lassen. Und letztendlich ist man ja dann doch auch ein wenig Herr seiner Sinne, was man in seinen Korb packt. Ich glaube, man braucht keine Angst zu haben, dass man übers Ohr gehauen wird. Das passiert, glaube ich, an ganz anderer Stelle im Bereich, wo wir nämlich nicht so einen guten Überblick haben, wie die Sachen vergleichbar sind. Stichwort Versicherung, Handyverträge, Autokauf oder, wo die Vergleichbarkeit einem so schwer gemacht wird. Aber so am Regal, ob wir nun Aufstrich A, Aufstrich B haben, finde ich das jetzt den Fehlgriff, der ist jetzt nicht so schlimm.
Oder im Zweifel sogar ein Zeichen Ihrer erfolgreichen Arbeit, je nachdem natürlich. Ja, oder so. Herr Lockstein, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Es hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Und Radikal und Reduziert gibt's ab jetzt alle 2 Wochen donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und mit genug Unterstützung kann ich euch bald auch exklusive Episoden mal so außer der Reihe präsentieren. Schaut dazu bitte mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Radikal und Reduziert Profil bei Steady, wo ihr Unterstützerin werden könnt, wenn ihr möchtet. Und außerdem findet ihr da den Fernsehbeitrag, den wir jetzt ein paar Mal erwähnt hatten, mit wirklich sehr lustigen Produkt. Ja, ich nenne sie jetzt mal Kopien, denn in die Richtung geht es, auch wenn das juristisch jetzt vielleicht nicht ganz einwandfrei ist. In dem Sinne, wir decken weiter auf. Herr Lockstein, vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, das freut mich. Empfehlen Sie uns auch weiter oder nudgen Sie,
ja, ich nudge ein bisschen.
Nudgen Sie Ihre Kundschaft in Richtung unseres Podcasts.
Sehr gut.
Dankeschön.
Alles klar.
Bis dann.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.